SWR 2 Tandem.
Mit Bernd Lechler. Guten Abend. Sylvie Nantscha kam mit 17 allein von Yaoundé in Kamerun nach Freiburg, um Germanistik zu studieren. Sie promovierte, gründete eine Familie und ging in die Politik, unter anderem als CDU-Stadträtin in Freiburg. Heute ist sie Bundesvorsitzende von TANG, dem African Network of Germany, berät die Bundesregierung und hat in Deutschland viel Anerkennung, aber auch rassistische Anfeindungen erlebt. Hallo, Frau Nantscha.
Hallo, Herr Lechler.
Wir können gleich ganz aktuell anfangen. In den sozialen Medien hat TANG kürzlich die Aktion Hashtag bei uns auch gestartet. Worum geht's da und wie sieht diese Aktion aus?
Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd durch den brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis haben wir festgestellt, dass die ganze Welt auf den Rassismus in den USA blickt. Und uns ist klar geworden, es ist wichtig, dass wir in Deutschland schauen, wie es bei uns aussieht, weil wir als TANG immer wieder Rückmeldungen von Menschen afrikanischer Abstammung bekommen, dass sie auch solche Erfahrungen machen. Deswegen haben wir die Aktion Hashtag bei uns auch gestartet, in Zusammenarbeit mit anderen, also mit mehr als 120 Migrantorganisationen und auch Dachverbände wie die türkische Gemeinde, EOTO, BAGIF und andere Migrantenorganisationen. Es ging eigentlich darum, zu sagen, das Thema muss auf die Tagesordnung, sowohl in den Medien, da haben wir mehr als 1000 Redaktionen und Journalisten angesprochen, und auch in der Politik, weil wir denken, die Politik hat da eine sehr große Verantwortung. Uns war aber auch wichtig, dass die Mehrheitsgesellschaft sich mit dem Thema beschäftigt. Und ich kann sagen, das war eine sehr gute Aktion, weil wir mit der Aktion mittlerweile mehr als 6 Millionen Menschen in den sozialen Medien erreicht haben.
Was sind das für Kommentare, vielleicht ganz kurz und beispielhaft, die Sie da bekommen? Was bleibt Ihnen im Gedächtnis?
Also wir haben zunächst mal Menschen, die betroffen sind, die sich auf einmal zum Wort melden. Sie sagen, das ist das erste Mal, dass das Thema Rassismus hier öffentlich debattiert wird in Deutschland. Und Kommentare von Betroffenen sind, sie erzählen von ihren Rassismuserfahrungen in Schulen, Polizeikontrolle ohne Anlass, aber auch auf dem Arbeitsmarkt. Und was mir so hängen geblieben ist, ist die Geschichte von einem aus der Community, der sagte, dass er in München von der Polizei kontrolliert wurde. Und nach einer Weile hat die Polizistin gefragt, wurden Sie schon mal öfters kontrolliert? Weil sie gemerkt hat, dass er alle Fragen ganz schnell geantwortet hat, als ob er das trainiert hätte. Und dann hat er gesagt, diese Woche schon zum zweiten Mal. Und übrigens, seit einem Jahr werde ich dauernd kontrolliert und jede Woche.
Wir werden über Rassismus gegen Schwarze sprechen in Deutschland in dieser Sendung und was dagegen getan werden muss, aber natürlich auch über Ihren Weg von Kamerun in den Freiburger Stadtrat. SWR 2 Tandem mit Sylvie Nantscha. Aktivistin gegen Rassismus in Deutschland, Vorsitzende von TANG, dem afrikanischen Netzwerk in Deutschland, lange CDU-Politikerin und Freiburgerin sind Sie. Mit 16 haben Sie aber noch in Yaoundé in Kamerun Abitur gemacht und dann gleich ein Germanistikstudium angefangen. Wie kamen Sie auf die deutsche Sprache und deutsche Literatur? Das war ja für einen Teenager in Kamerun nicht typisch, oder?
Also in Kamerun hat man die Möglichkeit, ab der 7. Klasse eine Fremdsprache auszuwählen, Spanisch oder Deutsch. Ich habe mich damals für die deutsche Sprache entschieden und so hatte ich Deutsch, 2 Stunden Deutschunterricht in der Woche von der 7. bis zur 12. Klasse. Und danach war für mich die Frage, wie geht es weiter? Das Thema Sprache und Literatur waren Themen, die mich sehr interessiert haben. Und mir war klar, französische Sprache und Literatur hatte ich schon in der Schule. Und Englische auch. Und was übrig bleibt, weil Deutsch. Und ich habe mich dann für die deutsche Sprache und Literatur entschieden. Vor allem, weil auch Kamerun schon eine Geschichte auch mit Deutschland hatte. Und in der Schule hatten wir einige Texte von Goethe gelesen. Und in der 12. Klasse hatten wir einfach Philosophie. Und da habe ich auch Immanuel Kant kennengelernt. Und die sind beide Figuren, die mich schon sehr imponiert haben. Und ich war da sehr neugierig.
Und mit 17 haben Sie dann beschlossen, tatsächlich zum Germanistikstudium nach Deutschland zu gehen, nach Freiburg. War das erstmal nur für ein Semester gedacht oder wirklich wie Auswandern?
Das war schon wie Auswandern zum Studieren, sagen wir mal so, weil an der Uni in Kamerun in Douala habe ich ziemlich sehr schnell festgestellt, dass ich nicht weiterkommen kann, weil die Dozenten und die dort waren, nicht gut ausgebildet waren. Und sie hatten eigentlich den Unterricht bzw. Vorlesungen gehalten. Das waren Diplomaten, die aus beruflichen Gründen Deutsch gelernt haben. Und meine Eltern haben damals das mitbekommen und gesagt, ha, sie ist sehr intelligent und es ist wichtig, dass sie eine sehr gute Ausbildung hat, ein gutes Studium hat. Deswegen haben wir uns entschieden, dass ich nach Deutschland komme. Ich wollte aber ursprünglich nach Düsseldorf gehen. Und eine Woche vor meinem Abflug hat meine Mutter eine Freiburgerin kennengelernt, und zwar in Kamerun. Und sie hat natürlich mit Euphorie erzählt, meine Tochter geht in einer Woche nach Deutschland. Sie fliegt in einer Woche nach Deutschland. Und als die Bekannte gefragt hat, und wohin nach Deutschland? Die sagte, Düsseldorf. Ich sagte, was, nach Düsseldorf? Das ist so eine Bankenstadt. Sie soll eher nach Freiburg fliegen oder nach Freiburg gehen, weil Freiburg eine studentische Stadt ist. Und so habe ich eine Woche vom Abflug eigentlich meinen Zielort geändert.
Aber das heißt auch, Sie hatten noch nicht so eine klare Vorstellung, was, wie, wo in Deutschland ist. Das war ja auch Anfang der 90er, also noch vor Google und dergleichen.
Also ich war bis zu diesem Punkt noch nie in Europa. Also von daher, ich hatte überhaupt gar keine Vorstellung. Meine Mutter war schon 2-3 Mal in Rom, aber auch noch nie in Deutschland. Das heißt, das war wirklich die Ferne, die Fremde für mich. Ich kannte Deutschland aus, damals hatten wir auch schon Fernsehen zu Hause, also aus dem Fernsehen, aus dem Buch, aber ich konnte mir nicht viel darunter vorstellen.
Wie groß oder nicht war dann der Kulturschock, als Sie in Freiburg ankamen?
Zunächst mal bin ich in Frankfurt angekommen und der Kulturschock war ziemlich groß, weil ich hatte mir nicht einen Flughafen so groß vorgestellt. Und ich habe eigentlich einen Tag gebraucht, um den Zug zu finden, der mich nach Freiburg fahren sollte. Und als ich in Freiburg angekommen bin, der Unterschied war natürlich krass, alles sauber, vor allem Ohren überhalt, sowas kannte ich gar nicht. Und die deutsche Sprache auch. Ich hatte zwar in der Schule Deutsch gehabt, aber ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass ich die deutsche Sprache nicht kann. Vor allem, alle haben so schnell gesprochen, ich habe nichts verstanden. Und ich dachte, oh Gott, werde ich das schaffen? Also der Kulturschock war ziemlich groß.
Wie haben Sie gewohnt dann da?
Ich habe da zunächst mal ein Gastzimmer in einem Studentenwohnheim gehabt. Das war allerdings nur für einen Monat und danach musste ich ausziehen und da ging es schon los. Ich habe den ganzen Monat kein Zimmer gefunden und einen Tag vor meinem Umzug oder Auszug hatte ich immer noch kein Zimmer. Ich habe 60 Besichtigungen gehabt und jedes Mal sagte man mir, dass das Zimmer oder die Wohnung leider schon vergeben ist. Und irgendwann mal habe ich festgestellt, dass es etwas mit meiner Hautfarbe zu tun hatte, dass es nicht sein konnte, dass alle 60 Zimmer oder Wohnungen auf einmal vergeben waren. Und das war natürlich der Schock für mich, weil bis zu diesem Zeitpunkt hatte meine Hautfarbe für mich überhaupt keine Rolle gespielt. Mir ist klar geworden, dass ich anders aussehe, dass ich eine dunkle Hautfarbe habe und dass diese Farbe ein Problem für einige Menschen ist.
Und dann sind Sie in einem Kloster, glaube ich, untergekommen.
Ja, genau. Also ich habe mich gefragt, was hättest du getan, wenn du in Kamerun wärst? Und ich bin ein gläubiger Mensch, meine Familie auch. Und dann habe ich mir gedacht, ich wäre dann zu meinem Pfarrer gegangen, um zu fragen, ob vielleicht aus der Gemeinde irgendjemand ein Zimmer zur Verfügung stellen kann. Und so bin ich hier in Freiburg zum Johanneskirche gegangen. Der Pfarrer kannte mich nicht, aber er hatte mich schon 2-3 Mal im Gottesdienst gesehen. Und ich habe ihm erzählt, morgen muss ich ausziehen, ich weiß nicht wohin, ich werde auf der Straße übernachten, ob er was für mich tun kann. Er sagte, er kann mir nichts versprechen, aber er will sich umhören. Und der Tag drauf, das war am letzten Monatstag, hat er mich dann angerufen um 11 Uhr. Ich sollte eigentlich um 12 Uhr ausziehen. Um 11 Uhr hat gesagt, ich hätte was für Sie, aber ich weiß nicht, ob Sie damit einverstanden wären. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, was Sie für mich haben, aber ich bin auf jeden Fall damit einverstanden. Und als ich bei ihm war, habe ich verstanden, warum er auf diese Geheimnistour gesprochen hat. Und das war ein Kloster, das Kloster St. Lioba. Im Gästehaus habe ich dort ein Zimmer mieten können und ich habe auch dort dann 1,5 Jahr gewohnt.
Und nach diesen ersten subtilen rassistischen Erlebnissen, also dass sich die Leute dann einfach rausreden, wenn es um eine Wohnung geht, die dann angeblich schon belegt ist, haben Sie dann noch mehr und auch deutlicher in der Richtung was zu spüren bekommen?
Also ich habe immer wieder im Laufe der Jahre habe ich immer wieder Erfahrungen auch mit dem Rassismus gemacht. Und mir ist einfach klar geworden, es gibt Menschen, die offensichtlich ein Problem damit haben, dass wir hier Menschen afrikanischer Herkunft in Deutschland leben oder in Freiburg. Die typische Frage, die man im Alltag bekommt, woher kommst du? Dann erzählst du ganz begeistert und dann kommt die nächste Frage, und wann gehst du zurück? Ja, und wo ich immer dachte, das ist eigentlich sehr unfreundlich. Also wir sind in Kamerun sehr, sehr freundliche Menschen und es gehört eigentlich dazu, dass man eher sagt, bleib so lange du willst und so lange du kannst. Und ich war immer sehr schockiert, als ich immer diese Frage zu hören bekam. Und dann gab es noch andere Auseinandersetzungen mit dem Thema Rassismus in meinem Alltag. Wenn ich an meine Kinder denke, die auch sehr rassistisch angegangen sind in der Grundschule. Es ging so weit, dass ich die Entscheidung getroffen habe, die Schule zu wechseln. Und auch beim Wechseln der Schule war es nicht einfach. Gott sei Dank hat sich ein Rektor dafür ausgesprochen, mein Kind aufzunehmen, und ich konnte dann den Schulbezirk auch wechseln und so meinen Kindern eine zweite Chance anbieten.
Sylvie Nantscha ist unser Gast heute in SWR 2 Tandem. Sie kam mit 17 aus Kamerun nach Deutschland, wurde nach Germanistikstudium und Promotion in Freiburg die erste CDU-Stadträtin Deutschlands mit afrikanischer Herkunft. Heute ist sie als Bundesvorsitzende von TANG, The African Network in Germany, Beraterin der Bundesregierung. Was hat sie in die Politik getrieben, Frau Nantscha?
2008, ganz einfach, wurde ich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, hier für die CDU zu kandidieren in den Gemeinderat. Und nach einer Überlegung habe ich mich dafür entschieden. Erstens war ich damals an der Universität als Geschäftsführerin der Internationalen Graduierten Akademie gearbeitet habe und einfach festgestellt habe, dass Freiburg eine internationale Stadt ist, aufgrund der vielen internationalen Studierenden, die nach Deutschland und nach Freiburg kamen. Aber ich habe auch festgestellt, dass viele Kinder und Jugendlichen Schwierigkeiten im Bildungsbereich haben, und ich habe mich dafür entschieden, mich für diese Kinder und Jugendlichen einzusetzen, damit sie bessere Chancen im Bildungsbereich bekommen. Und dann das Thema Zusammenhalt, Zusammenleben sind Themen, die mich immer interessiert haben, sei es im Studium oder in der Politik oder auch bis heute. Wie können wir es schaffen, dass das Leben in und zwischen verschiedenen Kulturen klappt? Wie können wir es schaffen, dass Menschen aus unterschiedlichen Herkünften zusammen friedlich zusammenleben? Und ich habe mich für den Weg entschieden. Ich habe kandidiert und ich wurde überraschendsweise gewählt. Und genau.
Aber also als Frau, als Nichtdeutsche, als Schwarze, da hatten Sie sicher auch im liberalen Freiburg einigen Gegenwind dann, auch wenn man gewählt worden ist. Woran erinnern Sie sich?
Zunächst mal, dass die Freiburger sehr stolz waren. Sehr stolz waren, einmal die erste afrodeutsche CDU-Stadträtin in Deutschland gewählt zu haben. Und ich habe sehr viel Zuspruch von den Freiburgern und Freiburgern bekommen. Zeitgleich habe ich auch sofort festgestellt, dass einige nicht damit einverstanden waren. Ich habe Briefe mit Morddrohungen bekommen. Mein damaliger OB wurde beauftragt, mich nach Hause zu schicken. Ansonsten würde ich eine Kugel in den Kopf bekommen. So stand es in den Briefen. Ich habe auch neulich noch mal einen sehr, sehr rassistischen, abscheulichen Brief auch bekommen aus jemandem, der sagt, er kommt aus Freiburg, lebt aber nicht mehr in Freiburg. Das sind zwei Ereignisse, die ich erzählen kann, die unschön sind, die auch bedrohlich sind. Aber diese Ereignisse zeigen mir, dass die Entscheidung, die ich damals getroffen habe, die richtige ist. Ich bin mittlerweile deutsche Staatsangehörige. Ich fühle mich als Deutsch, hier ist meine Heimat, und ich bin der Meinung, dass niemand mir diese Heimat absprechen kann und darf.
Hatten Sie dann das Gefühl und auch den Ehrgeiz dann, da auch dann wirklich besonders gut sein zu müssen oder besonders viel Überzeugungsarbeit auch leisten zu müssen, damit man Ihnen vertraut und Ihnen Problemlösungen zutraut?
Ich glaube, dadurch, dass ich an der Uni schon gearbeitet hatte und auch an Führungspositionen inne hatte, wurde mir schon von vornherein viel zugetraut. In der Fraktion habe ich gleich als integrationspolitische Sprecherin arbeiten dürfen, und als bildungspolitische Sprecherin war ich dann für die 77 öffentlichen Schulen hier in Freiburg eigentlich die Ansprechpartnerin meiner Fraktion. Also ich habe da auf jeden Fall eine gute Erfahrung gemacht, aber auf der anderen Seite hat man immer wieder in unterschiedlichen Zwiegesprächen auch gemerkt, dass meine Kompetenz in Frage gestellt wurde, und ich hatte den Eindruck, dass ich doppelt oder dreifach mehr arbeiten musste als die anderen, um zu zeigen, dass ich als Frau, als Schwarze, als Mutter, als Promovierte, als in Anführungszeichen Fremde hier auch etwas bewegen kann, das System kenne, die deutsche Sprache ermächtigt bin. Genau.
Man würde ja denken, auch wenn das ein Klischee ist, dass wenn sich jemand gegen Diskriminierung und für Gleichberechtigung und Gerechtigkeit politisch einsetzen will, dass er dann vielleicht eher zu einer linken Partei geht. Warum sind Sie CDU-Mitglied geworden und haben sich für eine konservative Partei entschieden?
Also ich bin ein gläubiger Mensch. Meine Familie hat mich christlich erzogen, und das C hat mich angezogen. Das C war mir wichtig. Und es war mir wichtig, dass das christliche Menschenbild eine wichtige Rolle bei der CDU spielt. Und deswegen habe ich mich für diese Partei entschieden. Und das war und ist nach wie vor die richtige Entscheidung, auch wenn ich zwischendurch die Erfahrung machen durfte, dass auch einige Parteimitglieder nicht erfreut sind, dass ich CDU-Mitglied bin oder bestimmte Schwierigkeiten haben, was das Engagement von Frauen in der Politik anbelangt, von Müttern in der Politik und auch von Menschen anderer Herkunft in der Politik anbelangt. Und ich denke, wenn wir wirklich etwas in unserer Gesellschaft verändern wollen, dann muss es zunächst mal bei den Volksparteien anfangen und die Volkspartei muss eigentlich unsere Gesellschaft, die vielfältig ist, widerspiegeln.
Inzwischen sind Sie ohne Mandat politisch aktiv. Sie sind seit 2015 Bundesvorsitzende, ich habe es schon gesagt, von die African Network of Germany, das afrikanische Netzwerk in Deutschland, TANG, das Sie auch mit initiiert haben. Erzählen Sie kurz, was TANG macht.
Also TANG ist mittlerweile ein Bundesnetzwerk von mehr als 800 afrikanischen Vereinen und einzelnen Personen. Unser Ziel ist, das Thema Integration, das Thema Entwicklungszusammenarbeit voranzubringen, weil wir der Meinung sind, dass in Deutschland leben mehr als 22 Millionen Menschen mit Migrationsgeschichte und wir müssen uns da einsetzen, wir müssen einen Beitrag leisten, damit sie eine gleichberechtigte Teilhabe haben und darunter leben 1 Million Menschen mit afrikanischer Wurzel hier in Deutschland. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass Deutschland doch sehr gute Beziehungen zu unterschiedlichen afrikanischen Ländern hat und wir sind da als Brückenbauer und deswegen arbeiten wir mit nicht nur mit dem Bundeskanzleramt, mit vielen Bundesbehörden, Bundesministerien. Wir sitzen momentan oder ich sitze momentan in 25 Gremien für mein Bundesnetzwerk. Es ist uns wichtig, dass die afrikanische Community hier in Deutschland auch als Experten in unterschiedlichen Bereichen wahrgenommen wird, sowohl auf der Bundesebene, auf der Landesebene, als auch auf der kommunalen Ebene. Deswegen unterstützen wir die vielen Organisationen, Vereine, die in den Kommunen auch organisiert sind, damit sie ihren Beitrag vor Ort leisten, damit sie sich einmischen, einbringen und damit sie dafür sorgen, dass der Zusammenhalt in den Kommunen, in den Bundesländern und auf Bundesebene gestärkt wird.
Greifen Sie doch vielleicht ein Projekt raus, was Ihnen gerade wichtig ist, damit wir uns das ein bisschen vorstellen können, aus was zum Beispiel diese Arbeit besteht, ganz konkret.
Wir haben das große Projekt Gemeinsam für mehr Teilhabe. Im Rahmen von diesem Projekt seit 2 Jahren haben wir mehr als 1250 Mentoren in 6 Bundesländer gewonnen, die sich bereit erklärt haben, mehr als 3500 afrikanische Geflüchtete zu begleiten, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass diese afrikanische Geflüchtete zwar keine Bleibeperspektive hier in Deutschland haben, aber sie leben tatsächlich hier mindestens 3-4 Jahre, bis das Verfahren durch ist. Und dann stellt uns die Frage, was können wir tun, damit sie während dieser Zeit die deutsche Sprache lernen, vielleicht auch den Arbeitsmarkt integrieren und oder eine Ausbildung machen, sodass wenn, auch wenn sie zurück müssen, dass sie mit einer Ausbildung oder mit Know-how zurückgehen, um einen Beitrag auch vor Ort zu leisten im Bereich Entwicklungszusammenarbeit. Das ist ein großes Projekt, das wir in Zusammenarbeit mit dem Bundesintegrationsbeauftragten Annette Wittmann-Mauns im Bundeskanzleramt durchführen. Wir haben noch mehr andere Projekte, die wir durchführen im Bereich Integration oder im Bereich Entwicklungszusammenarbeit.
Wir sprechen mit Sylvie Nanscher heute. Sie ist die Vorsitzende von TANG, dem afrikanischen Netzwerk in Deutschland. Sie haben, Frau Nanscher, vorhin Ihre Kinder kurz erwähnt, 2 Söhne, eine Tochter, die sind so zwischen 15 und 20 heute. Was machen die für Erfahrungen als Deutsche mit afrikanischer Herkunft und dunkler Hautfarbe?
Also meine Kinder sind hier geboren, wachsen hier auf. Also sie sind Freiburger und sie kennen eigentlich Kamerun oder Afrika nur aus unseren Urlaubstagen. Und sie müssen immer wieder sich mit der Frage auseinandersetzen, woher kommst du oder wann gehst du zurück? Wie ich schon mal vorhin auch erzählt habe, sie haben auch in der Grundschule einfach ganz krasse rassistische Erfahrungen gemacht und wir mussten dann die Schule wechseln. Oder jetzt neulich, als ich den abscheulichen Brief bekommen habe, musste ich dann auch mit meinen Kindern darüber sprechen, weil sie auch gemeint sind. Und der Brief wurde auch in den sozialen Medien veröffentlicht. Und mein Sohn vor allem, der an der Uni in Köln Jura studiert, wurde daraufhin von seiner Fachschaft angesprochen und sie haben netterweise einen Podcast zu dem Thema gemacht. Und es war für mich sehr interessant zu hören, wie mein Sohn über das Thema spricht. Sie sind doch sehr betroffen, wenn wir solche Briefe bekommen oder solche Erfahrungen machen. Auf der anderen Seite sind sie auch sehr stolze Deutsche. Das muss man auch schon sagen.
In diesem Brief, den Sie veröffentlicht haben, um das kurz zu sagen, da war dann von afrikanischem Gesindel die Rede, solche Ausdrücke wurden da gebraucht und Bimbos, also wie man denkt, so spricht man eigentlich heute nicht mehr. Nehmen Ihre Kinder das dann vielleicht in irgendeiner Art auch anders wahr?
Also der Schock war da, sie hätten sich nie gedacht, dass heute im 21. Jahrhundert es noch Menschen gibt, die so denken. Sie haben ihren Freundeskreis und im Freundeskreis ist sowas überhaupt eigentlich kein Thema. Deswegen waren sie total schockiert, als wir den Brief bekommen haben. Und es ist natürlich für meine Kinder anders. Also die Begegnung mit dem Rassismus ist anders als bei mir. Ich bin nicht hier geboren, ich bin zum Teil hier aufgewachsen. Meine Kinder sind hier geboren, aufgewachsen. Sie haben eine einzige Heimat. Die Heimat ist Deutschland, ist Freiburg. Und sowas zu lesen ist schon sehr, sehr hart, weil man spricht meinen Kindern auch ihre Heimat ab. Und das ist natürlich ein großes Problem.
Aber sehen Sie das auch, also knüpft das an irgendwelche anderen Erlebnisse? Sonst könnte man auch sagen, na gut, der ist ein bisschen verwirrt vielleicht oder irgendwelche Deppen gibt es immer. Oder steht das in einem größeren Zusammenhang?
Also ich glaube, es steht schon in einem größeren Zusammenhang. Nach dem Tod von George Floyd gehen nicht umsonst mehr als viele Menschen auf die Straßen. Ich kann mich noch an den 6.6. erinnern, wo in 30 Städten mehr als 250.000 Menschen auf die Straße gegangen sind, weil sie der Meinung waren, dass wir auch hier in Deutschland etwas gegen den Rassismus, den Alltagsrassismus, den strukturellen Rassismus tun sollen. Und diese vielen Menschen haben die Bühne bekommen, um ihre Erfahrungen zu erzählen. Also Alltagsrassismus ist ein Problem in Deutschland und muss bekämpft werden. Wir haben sehr viele, als Tang haben wir sehr viele Rückmeldungen von Betroffenen, die uns über ihre Erfahrungen erzählen. Das ist auch der Grund, warum wir als Tang ein Positionspapier erfasst haben zum Thema Rassismus gegen schwarze Menschen in Deutschland, wo wir die Bundesregierung, die Landesregierungen, aber auch alle Verantwortlichen dazu einladen, die Punkte, die wir hier vorstellen, zu diskutieren und auch zu übernehmen, weil wir denken, das ist die Verantwortung auch der Politik, da entschieden gegen den Rassismus zu kämpfen. Der Rassismus, den viele Menschen, die hier geboren sind, hier aufwachsen, im Alltag erleben.
Diese Debatte ist natürlich hoch willkommen. Auch in den USA hat man das Gefühl, da fällt jetzt ein Schlaglicht auf etwas, was die ganze Zeit nicht zu viel oder nicht genug Beachtung fand. Gleichzeitig fragt man sich, ist das jetzt halt ein Strohfeuer und dann geht man irgendwann doch wieder zum Alten zurück? Oder würden Sie sagen, in Deutschland jetzt, da gerät wirklich was in Bewegung, da macht sich eine Mehrheit gerade ganz neue Gedanken?
Also ich würde schon sagen, dass es zum ersten Mal in der Geschichte Deutschlands wird über das Thema Rassismus so auch debattiert und fundiert debattiert wie noch nie. Und ich denke weltweit auch, ich habe neulich bei einem Interview auch gesagt, ich glaube schon, dass diese Bewegung jetzt entstanden ist, diese Debatte zum Thema Rassismus. Es ist wirklich die größte Bewegung ihrer Art nach dem Tod von Martin Luther King in den USA. Und unser Wunsch und unser Ziel ist natürlich, dass es nicht dabei bleibt, bei den Demonstrationen, bei schönen Parolen, dass konkrete Maßnahmen ergriffen wird, um den Rassismus entschieden zu bekämpfen. Und wir haben zum Beispiel die Bundesregierung dazu aufgefordert, das Thema Rassismus gegen schwarzen Menschen auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung des Kabinettausschusses gegen Rechtsextremismus und Rassismus zu setzen, weil wir doch erstaunt waren, als wir den Bericht von der ersten Sitzung gelesen haben, festzustellen, dass den Rassismus gegen Muslimen wird sehr diskutiert in Deutschland. Rassismus gegen Juden und gegen Sinti und Roma wird diskutiert, das wurde schon zum Thema, aber den Rassismus gegen schwarzen Menschen überhaupt nicht. Wird einfach nicht thematisiert und einfach ignoriert. Und deswegen ist es für uns wichtig, dass die Politik sich auch jetzt damit beschäftigt.
Haben Sie denn das Gefühl, Frau Nantscha, Ihre Parteigenossen zum Beispiel hören Ihnen zu bei diesen Forderungen?
Also ich habe das Gefühl, dass ich zugehört werde, aber ich habe auch das Gefühl, dass einige das Problem noch nicht wahrgenommen werden. Deswegen unsere Forderung, das Problem Rassismus gegen schwarzen Menschen muss auch von meinen Parteifreunden und Freundinnen wahrgenommen, benannt und ernsthaft bekämpft werden. Ich habe jetzt die Erfahrung zum Beispiel gemacht, als wir gefordert haben, dass auch Studien durchgeführt werden zum Thema Racial Profiling, dass das Bundesinnenministerium und das Bundesjustizministerium sich entschieden haben, eine solche Studie durchzuführen. Das freut uns sehr. Wir haben die Rückmeldung von der Integrationsbeauftragten, die auch CDU-Politikerin ist, dass wir bald eine Tagung haben werden zum Thema Umsetzung der UN-Dekade für Menschen afrikanischer Herkunft. Und da werden wir uns auch mit dem Thema nochmal beschäftigen. Oder dass ein Kompetenzzentrum Rassismus auf jeden Fall auch eingerichtet wird. Also wir haben schon den Eindruck, dass einige zuhören, aber wir beobachten auch einige Äußerungen, die uns fremd sind zum Thema Racial Profiling. Natürlich steht nicht die Polizei unter Generalverdacht, aber wir dürfen auch nicht bestreiten, dass wir in Deutschland ein Problem in Racial Profiling haben. Und von daher wünsche ich mir, dass meine Parteikollegen das auch genauso sehen und zumindest überprüfen.
Racial Profiling, sage ich kurz dazu, das ist, wenn Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe dann zum Beispiel von der Polizei einfach auf Verdacht hin kontrolliert werden. Silvi Nanscha ist unser Gast, Freiburgerin mit afrikanischen Wurzeln, Germanistin, Politikerin, Aktivistin. Wir haben jetzt viel über ihr politisches, ihr gesellschaftspolitisches Tun gesprochen, Frau Nanscha. Und das ist ja, ob im Stadtrat oder mit Tang, immer so ein Weg der kleinen Schritte. Verlässt sie da auch manchmal der Mut oder die Kraft oder die Lust?
Eigentlich nicht. Also die kleinen Schritte gehen wir gerne oder gehe ich gerne. Und ich sehe immer wieder, dass man durch diese kleinen Schritte auch etwas Kleines verändern und bewegen kann. Und das gibt mir natürlich Mut, weiterzugehen.
Ich habe einen Tweet gelesen bei der Auseinandersetzung in Amerika, der mich total berührt hat. Da wollte ich Sie kurz dazu fragen, wie das hier ist. Da hat ein schwarzer Bürger beschrieben, wie er eine Nachricht bekam von seinem weißen Nachbarn. Dem war ein Paket zugestellt worden und er war noch im Urlaub. Und jetzt stand das Paket vor der Tür und dann sagte der Nachbar, könntest du das für mich reinholen? Und dann dachte der schwarze Amerikaner, nee, das kann ich nicht machen, weil wenn mich jemand sieht, wie ich da ein Paket zu mir hole, dann schicken die womöglich die Polizei auf den Hals und wer weiß, wie schief das dann geht. Kennen Sie solche ganz unterschwelligen Sachen auch, wo Sie sagen, das könnte ich als weißer Mensch unbedenklich machen, aber als Schwarze muss ich vorsichtig sein in Deutschland?
Ich muss jetzt ziemlich lang nachdenken. Also 1:1 kann man das leider nicht übertragen, ja, aber ich glaube schon, dass es, ich kann mich zum Beispiel an eine Begegnung erinnern, ich bin in einem Shop reingekommen und auf der einen Seite war es war so ein Lotto-Shop, auf der anderen Seite waren dann Reformwaren und die Frau sagte zu mir, Lotto, Lotto, da. Und dann habe ich mir gedacht, was meint sie jetzt? Und sie ist davon ausgegangen, dass ich erstens nicht Deutsch spreche und zweitens diese Lotto-Zettel kaufen wollte. Und dann habe ich ihr gesagt, nein, ich möchte eigentlich ins Reformhaus gehen, um Biosachen zu kaufen. Und da merkt man unterschwellig, dass Menschen sehr viele Vorurteile haben, dass sie unsere Haut mit negativen Sachen assoziieren und dass man sich immer wieder rechtfertigen muss, auch im Alltag. Und das kann auch sehr negativ ausgehen, wie wir aus den USA immer wieder hören.
Wären Sie da auch außerhalb von Kommissionen und politischen Foren aktiv im Alltag und sagen, Moment mal, so geht's nicht oder sprechen Mahnungen oder Erklärungen aus?
Ja, schon. Also wenn etwas nicht gut läuft, sage ich auf jeden Fall was dazu. Und das ist auch eigentlich mein Appell auch an die Mehrheitsgesellschaft. Ich finde toll, dass die Mehrheitsgesellschaft auch mit demonstriert. Wichtig wäre, dass alle sich einmischen. Wenn wir im Alltag alle den Eindruck haben, dass Äußerungen rassistisch sind oder dass etwas nicht in Ordnung ist, nicht einfach weglöschen, sondern man muss schon sagen, das geht mir zu weit. Ich finde das nicht in Ordnung. Die Einmischung ist total wichtig. Nicht nur von Menschen, die betroffen sind, aber auch von Menschen aus der Mehrheitsgesellschaft.
Und dann müsste die Mehrheitsgesellschaft ja wahrscheinlich den Einfluss auch afrikanischer Kultur vielleicht einfach positiver sehen. Was könnte das für ein Einfluss sein?
Ja, das Thema ist das Afrika-Bild auch hier in Deutschland. Ja, wir brauchen ein differenziertes Bild von Afrika. Und ich denke, nicht nur die Mehrheitsgesellschaft, sondern die Medien spielen da auch eine Rolle. Also Südafrika, glaube ich, nur mit Katastrophen, mit Krieg und so weiter. Und dass Afrika kein Land ist, weiß auch niemand. Afrika besteht aus 54 Kontinenten. Es ist ein Kontinent wie Europa. Und ich glaube, da brauchen wir nicht nur in den Schulen einfach noch mehr Aufklärung, mehr Themen, was diesbezüglich im Unterricht, sei es auch im Geschichtsunterricht oder Geografie, aber auch die Medien müssen da auch, glaube ich, eine große Rolle spielen. Wir haben zum Beispiel als TANG eine Reihe gestartet, die wir Afrika ist kein Land nennen, wo wir einzelnen afrikanischen Ländern aus unterschiedlichen Perspektiven vorstellen, die Mehrheitsgesellschaft dazu einlädt, um Afrika kennenzulernen. Und ich denke, solche Formate könnten auf jeden Fall dupliziert werden. Das ist ein Punkt, wo ich denke, dass wir dran arbeiten müssen. Und dann haben wir auch immer wieder das Thema, wo Menschen afrikanischer Herkunft sagen, sie wurden angesprochen, die hier geboren sind, aufwachsen und oder die halt Top-Führungspositionen haben. Sie sagen, ich wurde als Geflüchtete angesprochen. Und es ist eigentlich ein Problem, ja, dass Menschen afrikanischer Herkunft immer wieder als Geflüchtete wahrgenommen werden, obwohl es überhaupt nicht stimmt. Die Bilder, die wir sehen, spielen da eine Rolle. Aber ich denke, das ist auch eine Frage der Bildung und der Desinformation und da müssten wir dran arbeiten.
Wie fühlt sich das, ich weiß nicht genau, wie ich das fragen soll, wie fühlt sich das in Ihnen an? Also Sie bezeichnen sich ja schon als Freiburgerin, aber Sie haben auch dieses afrikanische Erbe, das ja auch ein Reichtum ist. Erleben Sie das auch so?
Ja, natürlich. Also ich bin in Kamerun geboren, das sage ich überall. Ich bin in Kamerun geboren und dort auch aufgewachsen und ich freue mich auf jeden Fall auch, meine Wurzel dort zu haben. Ich sage aber auch ganz klar, ich lebe hier in Deutschland seit mehr als 28 Jahren. Mein Lebensmittelpunkt ist hier in Deutschland. Ich lebe in Freiburg seit mehr als 28 Jahren und Freiburg ist meine Heimat. Ich identifiziere mich mit Freiburg. Meine Kinder sind dort geboren und aufgewachsen und ich habe beides in mir und ich möchte nicht, dass irgendjemand mehr mein Deutsch sein und sowieso nicht mein Menschsein abspricht. Ja? Und ich möchte diejenige sein, die entscheidet. Wenn ich sage, ich bin eine Freiburgerin, dann bin ich eine Freiburgerin. Und ich erwarte auch, dass die Leute das akzeptieren und annehmen.
Sind Sie denn noch hin und wieder in Kamerun?
Ich war zuletzt vor einem Jahr in Kamerun. Also ich bin oft aus beruflichen Gründen in Kamerun. Meine halbe Familie lebt in den USA. Deswegen gehe ich eher in die USA, um meine Familie zu besuchen. Aber Kamerun ist immer noch in meinem Herzen. Ich bin dort geboren und Kamerun wird immer ein Teil von mir sein.
Frau Nanta, vielen Dank, dass Sie in der Sendung waren und auch weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit.
Dankeschön, Dankeschön.
SWR 2 Tandem mit Sylvie Nanta. Die Redaktion hatte Martina Kögel, die Musik hat Bettina Stender zusammengestellt und in der Technik saß Rudyard Hasel. Mein Name ist Bernd Lechler. Haben Sie einen schönen Abend.